Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der französische Schriftsteller und Journalist Olivier Guess ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute. Also der Mann, der mit seinem Mengele-Buch in Frankreich ein Bestseller gelandet hat. Das Buch ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Danke, guten Morgen.
Wie viel Lebenszeit, Olivier Guess, haben Sie mit Josef Mengele verbracht?
Ein bisschen zu viel, etwa 3 Jahre, um das Buch zu vorbereiten und zu schreiben. Mhm. Und seit mehr als ein Jahr rede ich fast jeden Tag über Josef Mengele.
Warum haben Sie sich diesen schrecklichen KZ-Arzt ausgesucht für Ihre Recherche, für Ihr Buch und nicht beispielsweise Adolf Eichmann oder irgendeinen anderen hochkarätigen Nazi?
Ich wollte ein Buch über die Opfer in dem Land der Täter schreiben.
Aha.
Und an der Zeit wollte ich schon ein Buch über einen Täter schreiben. Aber ich wusste noch nicht, welche Täter.
Aha.
Und inzwischen zwischen diese 2 Bücher gab es einen Film, Der Staat gegen Fritz Bauer.
Ich habe das Drehbuch. In den 60er Jahren Generalstaatsanwalt in Hessen, ein jüdischer Emigrant von den Nazis verfolgt.
Genau, in Stuttgart geboren.
Ja.
Und in dem Film erzählen wir die Einführung von Eichmann. Und um das Drehbuch zu vorbereiten, habe ich sehr, sehr viel über Argentinien in der 50er Jahre gelesen. Und ich habe sehr oft Josef Mengele getroffen in meinen Lesungen. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es ist der Täter, ich darüber schreiben möchte. Ich schreibe nicht über Mengele in Auschwitz, das wollte ich nicht, das konnte ich nicht wahrscheinlich. Was interessiert mich, es ist die Nachkriegszeit. Es ist, was passiert danach.
Die Flucht des Josef Mengele über die Rattenlinie, die sogenannte Red Line, nach Südamerika mit den Stationen Argentinien, Paraguay und Brasilien.
Genau.
Sie sind auch nach Südamerika gefahren. Wie aufwendig war die Recherche dort?
Es war die Topografie von Mengele in Südamerika zu besichtigen, zu fühlen.
Ja.
Und es war relativ einfach, Mengele zu finden in Buenos Aires. Es war mehr kompliziert in Brasilien, natürlich. Aber ich habe die Farm, wo er fast 10 Jahre mit einer ungarischen Familie gelebt. Es ist in einem Stadt von Sao Paulo.
Ja.
Es ist schwer zu beschreiben, aber zum Beispiel Mengele hat einen Turm gebaut.
Ein Turm?
Ein Wachturm.
Ein Wachturm
gebaut und dieser Turm existiert noch. Es war schwer zu finden, aber es war extrem wichtig, weil man könnte wirklich die Psychologie von Mengele verstehen, nur mit dieser Farm und vor allem mit diesem Turm.
Wachturm bedeutet natürlich auch, ein Mann, der eigentlich fast Jahrzehnte auf der Flucht war, immer von der Angst besessen, dass man ihn findet und dass ihm ein ähnliches Schicksal droht wie Adolf Eichmann.
Genau, so nach der Einführung von Eichmann natürlich. In der 50er Jahre lebt er wie ein Pascha. Der Pascha ist der Titel, der erste Teil des Buches. Und der zweite Teil des Buches heißt sich Die Ratte.
Die Ratte.
Die Ratte.
Haben Sie noch jemanden getroffen, der diesen ehemaligen KZ-Arzt gekannt hat?
In Brasilien, ich hatte nicht die Adresse von dieser Farm, wo er 10 Jahre mit dieser ungarischen Familie lebte. Natürlich gab es keine Adresse. Aber ich wusste, es war neben einem Dorf oder einer kleinen Stadt, die Serra Negra heißt. Und ich bin dort gegangen und ich habe gewartet bei einer Terrasse, einer Kaffeeterrasse. Und für 2 Stunden habe ich gewartet für nichts. Und plötzlich ist ein Mann gekommen. Und dieser Mann war der beste Freund einer der 2 Söhne dieser ungarischen Familie.
Okay.
Und er ist in diese Farm jeden Samstag gegangen.
Das heißt, so haben Sie letztlich diesen Ort, in dem Mengele so lange gelebt hat, gefunden. Zum einen, zum anderen, Sie haben diesen Menschen sicher auch gefragt, wie er Josef Mengele erlebt hat. Mhm. Was hat er Ihnen erzählt?
Er war ein Junge in der Zeit, er war etwa 14. Er hat mir gesagt, ja, ich war da jeden Samstag und ich habe immer Hallo gesagt zu Tio Pepe.
Mhm.
Und Tio Pepe war Josef Mengele.
Wir haben kurz über Buenos Aires, über Argentinien gesprochen. eine Nazi-Enklave nach dem Krieg. Viele, die über die Red Line nach Argentinien gekommen sind. Gibt es diese Nazi-Enklave heute immer noch oder hat sich das längst biologisch erledigt?
Ja, sie sind ein bisschen alt oder seit lange gestorben. Buenos Aires war immer eine große Stadt für Deutsche. Vor dem Krieg, nach dem Krieg, für deutsche Juden, für Nazis und die Enkelkinder von alle diese Leute leben immer noch in Buenos Aires. Eine deutsche Enklave gibt es immer noch.
Ja. Und als Sie dann nachgefragt haben nach Josef Mengele, haben Sie dann festgestellt, wie Sie es vorhin angedeutet haben, dass die, die vorher mit Ihnen gesprochen haben, plötzlich aufgehört haben zu reden?
Ich kann noch ein anderes Beispiel geben. Der beste Freund von Mengele und von Eichmann war Wilhelm Sassen. Mhm. Wilhelm Sassen war ein holländischer SS, auch in Argentinien geflucht. Guter Freund von Juan Perón. Und Wilhelm Sassen hatte zwei Tochter. Eine ist relativ berühmt, sie ist Professorin in Columbia University, Saskia Sassen. Mhm. Und sie wollte auch nicht darüber sprechen. Und sie hatte mir gesagt, ich bin sehr jung weggegangen aus Südamerika, aber du kannst mit meiner Schwester sprechen. Aber die Schwester hatte auch nichts zu sagen. So, es bleibt nicht so einfach für diese Leute, für diese Generation.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wir reden mit Olivier Guess, Journalist, Schriftsteller aus Frankreich, über Josef Mengele, den Mann, den Sie in Ihrem Buch Das Verschwinden des Josef Mengele porträtiert haben. Der Todesengel von Auschwitz, so hat man diesen Josef Mengele genannt. Ein kultivierter, gebildeter Arzt aus Deutschland, der Frage, wie viele Menschenleben auf dem Gewissen hat.
Schwer zu sagen, aber er hat wahrscheinlich 400.000 Leute zur Gaskammer geführt.
400.000
Eine ganze Stadt. Und dann natürlich dieses schreckliche Experiment mit Kindern und vor allem mit Zwillingen.
Was waren die schlimmsten Experimente, wenn Sie es ansprechen?
Ich habe zitiert einen ungarischen Arzt, der mit Mengele am Ende 44 gearbeitet hat. Ja. Der musste mit dem Mengele arbeiten. Und dieser Mann, sein Name ist Nisli, hat ein Buch danach geschrieben. Und er beschreibt sein Alltag, Leben mit Josef Mengele. Und es ist absolut grausam zu lesen.
Aber dieser Alltag bestand beispielsweise darin, an der Rampe von Auschwitz entweder nach rechts oder nach links zu zeigen. Und eine bedeutete erstmal Arbeit und das andere bedeutet Tod und Vernichtung.
Tod jetzt oder Tod ein bisschen später. Und er hat dieses schreckliche Experiment mit Kindern gemacht. Er hat die Augen genommen, er hat diese Organe genommen. Aber was ist wichtig zu wissen, dass Mengele war nicht allein. Ich meine, er ist ein kleiner Teil von einer sehr langen Kette. Er ist Teil von dieser schreckliche, grausame Medizin der Zeit.
Ja, aber es muss doch eigentlich ein schizoides Leben gewesen sein. Das gilt ja auch für den Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss, dass man tagsüber während seiner Arbeit gemordet hat und abends hat man Chopin gehört oder Beethoven oder hat Rilke oder Trakl gelesen.
Ja, das war das Leben von Mengele auch. Er mochte auch klassische Musik, deutsche klassische Literatur. Aber der Tod war seine Arbeit.
Der Tod, ein Meister aus Deutschland.
Genau.
Sie haben sich so intensiv mit dieser Figur beschäftigt. Hat der eigentlich jemals Momente gehabt oder erlebt, wo er, Josef Mengele, über sich selbst erschrocken ist?
Am Anfang, um das Buch über Mengele zu vorbereiten, ich musste sehr viel über Nazi-Medizin lesen und Nazi-Medizin in KZ und natürlich über Mengele. Und das war sehr schwer. Diese Männer, diese Leute haben wirklich die Grenze der Menschlichkeit sehr, sehr weit
überschritten.
Genau.
Und sind dabei auch, wie im Falle Mengele, über sich selbst erschrocken?
Am Anfang.
Am Anfang.
Am Anfang, weil ich bin nicht gewöhnt zu solche Dinge. Und ich habe gedacht, okay, du bist verrückt. Du bist verrückt, etwas über Mengele zu schreiben. Aber man produziert auch Antikörper. Aber am Abend, es gibt einen Vorhang, es gibt eine Mauer. Ich habe diese Mauer gebaut Und vor allem habe ich mich gefreut, den Niedergang von Mengele zu schreiben.
Mengele hat viele, viele Jahre in Südamerika gelebt nach dem Krieg, in Argentinien, in Paraguay, zum Schluss in Brasilien. Wer hat ihm geholfen? Gibt es irgendjemand, von dem Sie sagen würden, ohne den hätte Mengele das nie so lange ausgehalten dort?
Ja, natürlich. Vor allem seine Familie.
In Günzburg.
Eine reiche Familie. Eine sehr reiche Familie in der 50er, 60er Jahre. Sie hat eine Firma, eine Landmaschinenfirma. Und Mengele hat auch für die Firma in der 50er Jahre, für die südamerikanische Filiale gearbeitet. Und diese Familie hat immer Mengele unterstützt.
Die Frage muss doch dann auch gewesen sein, in den 50er oder spätestens in den 60er Jahren, was wussten eigentlich die deutschen Behörden? Also es hat ja Flüge gegeben von Günzburg oder von Deutschland nach Südamerika, wo Firmenleute sich mit Mengele getroffen haben. Also wenn man die Augen aufgemacht hat oder hätte, hätte man ja auch einiges sehen können.
In der 50er Jahre ist Mengele total unbekannt. Warum? Mengele ist nur ein Hauptmann.
Ja.
Und Mengele ist ein Arzt und es gab tausend von Ärzten, mindestens hunderte von Ärzten, die in KZ gearbeitet haben. So in der 50er Jahre lebt er wie ein Pascha. Niemand sucht den Josef Mengele. Was passiert? Es ist nach der Einführung von Eichmann und vor allem mit dem Prozess in Jerusalem.
Anfang der 60er Jahre.
Genau, 60, 61. Plötzlich sieht man den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, ganz anders. Es ist der Krieg, wo es die Vernichtung, die Ermordung der Juden in Europa gibt. Und was symbolisiert diese Ermordung? Es ist Auschwitz. So, Josef Mengele, nach ein paar Jahren, wird das Symbol von Auschwitz, dass plötzlich die ganze Welt über Josef Mengele spricht. Mengele ist ein Name wie Hitler, Himmler oder ein paar andere, die das Publikum mehr oder weniger kennt.
Wenn dieser Mengele in den 60er Jahren plötzlich in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist, auch medial gesehen, das hat er ja in Südamerika mitbekommen. Wie hat er reagiert darauf?
Der Unterschied zwischen, was die Medien über Mengele geschrieben haben, superkriminal, extrem klug, sehr reich, mit sehr vielen Frauen, wie ein Popfigur von einem James Bond der 60er Jahre. Und was war der richtige Lage von Mengele? Er war ganz allein. Er hatte Angst. Diese Paranoia zu beschreiben, war extrem interessant für einen Schriftsteller. Die Angst ist größer geworden, die Paranoia ist größer geworden und so weiter und so weiter.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Olivier Guess, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, der Autor des Buchs Das Verschwinden des Josef Mengele. In Frankreich ein Bestseller im vergangenen Jahr, jetzt in Deutschland erschienen. Sie sind aktuell auf Lesereise. Man muss dazu sagen, das Buch ist inzwischen auch auf der Spiegel-Bestsellerliste drauf. Welche Erfahrungen bei dieser Lesereise mit dem deutschen Publikum haben Sie bisher gemacht?
Die Leute sind sehr konzentriert. Ich habe viel weniger Lesungen in Ostdeutschland als in Westdeutschland, aber vielleicht ist es ein Zufall, ich sage nichts. Dieser Name von Mengele macht Angst.
Ja.
Die Leute sind interessiert.
Mengele und Eichmann, der Organisator des Massenmordes und der furchtbare KZ-Arzt. Sie haben sich in Argentinien getroffen und sie mochten sich nicht. Warum mochten sie sich nicht?
Mengele ist ein Bürger, gebildet, reich. Eichmann ist niemand.
Niemand.
Er hat am Anfang. Er musste das Gymnasium verlassen, nicht studiert, kein Geld. Absolut niemand. Nichts. Aber mit dem Nazismus hat Eichmann wirklich eine wunderbare Karriere gemacht. Er ist der Organisator des Holocaust.
Ja.
Er war Teil dieser Elite.
Und er wurde in Argentinien von der Nazi-Clique gefeiert.
Genau.
Als Held.
Aber mit dem Nazismus ist die Karriere von Mengele nicht besonders. Hauptmann, Arzt, nicht besonders. Aber nach dem Krieg ist Mengele wieder ganz oben und Eichmann ganz unten.
Aha.
Für Mengele ist Eichmann ein Versager und für Eichmann ist Mengele eine Mücke.
Eine Mücke?
Ja, das ist, was ich in dem Buch schreibe.
Klein, unwichtig, unbedeutend.
Ja, und auch der Sohn seines Vaters. Der Vater hat immer Geld geschickt und so. Es ist ein klassischer Klasskonflikt zwischen zwei Massenmörderern in Argentinien.
Gut, dann hat der Mossad in Israel diesen Eichmann entführt, in Jerusalem vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt, gehängt. Und Mengele hat das in Südamerika mitbekommen und hatte furchtbare Angst.
Er wollte nicht wie Eichmann vor der Justiz in Jerusalem so stehen. Diese Kooperation zwischen Israel und die BRD war eine riesige Überraschung. Ich meine, wir sind etwa 15 Jahre nach dem Krieg. Diese Generation von Tätern haben die Deutschen in den 30er, Anfang der 40er Jahre gesehen. Sie verstehen nicht mehr diese Deutschland.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, der französische Journalist und Schriftsteller Olivier Guess, lebt und arbeitet in Paris, hat auch ein paar Jahre in Berlin gelebt, von daher ihre hervorragenden Sprachkenntnisse, wobei Sie mir vorhin gesagt haben, als Sie nach Berlin gekommen sind, konnten Sie nicht wirklich Deutsch.
Ich hatte Deutsch in der Schule studiert, aber ich war nicht sehr gut und nicht sehr motiviert. Aber in Berlin habe ich immer und nur Deutsch gesprochen. Ich wollte nicht diese schreckliche Globi-Sprache in Berlin sprechen. Und ich wollte vor allem Deutsch reden. Und
ansonsten, jetzt leben Sie wieder in Paris, arbeiten aber auch für deutsche Zeitungen, für deutsche Medien?
Ich habe für die FAZ manchmal und für die FAS gearbeitet, nicht mehr. Aber ich habe vor allem diese letzten Jahre mit diesem Drehbuch von der Stadt gegen Fritz Bauer geschrieben, mit Lars Kaume, der Regisseur.
Diese historische Figur, um es nochmal zu sagen, Fritz Bauer, Jurist, musste aus Deutschland fliehen, ist zurückgekommen, war Generalstaatsanwalt in Frankfurt. Und ihm haben wir letztlich auch zu verdanken, dass die Bundesrepublik in die Gänge gekommen ist, um die Nazi-Verbrechen endlich aufzuklären.
Er war nicht allein, aber fast allein, aber er ist verantwortlich für die erste Vergangenheitsbewältigung in Deutschland Anfang der 60er Jahre.
Ein mutiger Mann?
Ein sehr mutiger Mann, sehr einsam. Er ist in 68 gestorben, aber am wichtigsten ist natürlich der Auschwitz-Prozess in Frankfurt zwischen 63 und 65.
Ja, wodurch dann auch dieser Josef Mengele plötzlich in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses geraten ist.
In der ganzen Welt.
In der ganzen Zeit. Welt. Ja. Er war in Argentinien, hat da übrigens...
An der Zeit war ich schon in Brasilien.
Da war er schon in Brasilien.
Ja, er war schon in Brasilien. Er hat Argentinien am Ende der 50er Jahre verlassen.
Argentinien, da gab es doch auch diesen Oberst Rudel, auch so eine mystische Figur der alten, vergangenen, glorreichen Zeit.
Der beste Pilot der Zweiten Weltkrieg, der beste deutsche Soldat. Ja. Aber was ist extrem interessant, ich interessiere mich sehr viel über Fußball und Lateinamerika. Rudel hat die deutsche Wehrmannschaft in 78 besucht. 78, so nicht in 53, aber Ende der 70er Jahre. Dieser Pilot, aber vor allem dieser Nazi, hat die deutsche Mannschaft in Argentinien besucht.
Ein glühender Hitler-Verehrer bis zum Schluss?
Absolut, absolut. Bis Ende.
Wer war noch eine wichtige Figur in der Unterstützerszene des Josef Mengele? Willem Sassen, über den wir in der ersten Stunde kurz gesprochen haben. Holländischer SS-Mann, Strippenzieher, der jeden kannte und seine Geschäfte gemacht hat in Buenos Aires damals.
Genau. Kluger Typ, guter Journalist, wirklich ein Kinofigur für einen Film über die 50er, 60er Jahre in Südamerika.
Absolut skrupellos.
Ja, viele Liebhaberinnen, viele alles. Geld, Zigarren, Whisky, alles. Wirklich ein skrupelloser Abenteuer, aber ein Nazi auch.
Ein Nazi auch bis zum Schluss?
Er war ein Nazi, er war überzeugt. Bis Ende weiß ich nicht, aber bis sehr lange.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Das Ende des Josef Mengele am 7. Februar 1979. Olivier Guess, was ist an diesem 7. Februar 1979 passiert?
Mengele ist gestorben.
Beim Baden ertrunken?
Ja, am Strand.
Schlaganfall, Herzinfarkt, weiß man das?
Ja, etwas, ein Anfall. Ja. Genau, ja. Etwas naturell, also niemand hat das
gemacht. Er war damals Ende 60, er hatte Jahre der Flucht und des sich Versteckens hinter sich und war, was denken Sie, in welchem psychischen und körperlichen Zustand?
Er war ganz allein. Ganz allein, er hatte kein Ziel mehr in seinem Leben. Am Ende seines Lebens, sein Ziel war, seinen Sohn Rolf Mengele zu treffen. Und sie haben sich in 77 getroffen. Mhm. Und Rolf Mengele wollte immer, er kannte seinen Vater nicht. Und er wollte immer wissen, was er richtig in Auschwitz gemacht hatte. Ja. Er wollte eine Konfrontation. Und Mengele ist wie immer. Kein Bedauer, ich weiß, es war meine Pflicht. Ich bin ein Soldat der deutschen Biologie und so weiter und so weiter. Und der Sohn verlässt Brasilien nach einer Woche und spricht nicht mehr mit dem Vater.
Das heißt, der Vater war dann ganz allein. Es gab niemanden mehr.
Genau. Und er war ein schrecklicher Mann bis zum Ende. Er hat nur über sich gedacht. Er war ein Gewicht für alle. Auch für die Familie in Günzburg. Diese Familie war schrecklich, aber Mengele mit ihnen war noch schrecklicher, würde ich sagen.
Denken Sie, er hatte bis zum Schluss dieses Grundgefühl von großer Angst, dass man ihn doch noch spät verhaftet und in Deutschland oder wo auch immer vor Gericht stellt?
Ja, natürlich. Es war ein Alltagsangst. Auch weil er hatte einen Zugang zu den Medien und er konnte lesen, dass fast jede Woche, jede Monat, zum Beispiel Simon Wiesenthal hat über Mengele gesprochen.
Obwohl, der große Nazi-Jäger Simon Wiesenthal.
Genau. Und Mengele hatte Angst, weil er wusste, dass vor der Einführung von Eichmann, Fritz Bauer, so der Staatsanwalt, hatte gesagt, Adolf Eichmann lebt in Kuwait. Mhm. Das war ein Fall, natürlich. So, je mehr Wiesenthal gesagt hat, ja, Mengele ist in Paraguay oder ist in Ägypten oder in Griechenland oder irgendwo, hatte Mengele das Gefühl, dass der Mossad kommt morgen.
Kein schönes Gefühl vermutlich.
Nee, man muss nie vergessen, dass Mengele ist ein Bürger. Mengele war nicht vorbereitet für ein solches Leben. Er ist nicht Eichmann, er ist nicht Klaus Barbie, er ist nicht Rudel, dieser Pilot. Er ist ein Bürger, ein Arzt, der nach Auschwitz Uniprofessor werden möchte.
Es gibt von Hannah Arendt die Formulierung, die Banalität des Bösen. Mhm. Trifft das auf Josef Mengele zu?
Ja, und wahrscheinlich besser als mit Eichmann. Weil in Jerusalem für seinen Prozess hat Eichmann eine Strategie. Sich kleiner zu machen. Ich war auch ein Soldat, Befehl ist Befehl, das war meine Pflicht und so weiter. Aber Mengele war wirklich ein kleiner Soldat. Er war nur ein Hauptmann. Eichmann hat sehr viel allein entschieden. Mengele hat nie etwas entschieden in dem Krieg. Er hat schreckliche Dinge gemacht, aber er hat nicht entschieden. Das war sein Pflichtchen. Er konnte natürlich etwas anderes machen und nicht in Auschwitz gehen, aber er war ein kleiner Soldat. Ja. Und er ist nach Auschwitz gegangen für seine kleine Ambition, um seine Recherche zu machen.
Um seine medizinischen Versuche erfolgreich zu Ende zu bringen.
Ja. Über die Zwillinge. Ja. Zwillinge war sehr wichtig.
Dabei hat er doch, wenn ich das sagen darf, doch alle Grenzen, auch alle ärztlichen Grenzen überschritten. Und das ist die große und zentrale Frage nach dem Warum. Warum ein gebildeter Bürger, der abends klassische Musik hört, grausamerweise diese Experimente in Auschwitz gemacht hat und für den Tod von 400.000 Menschen verantwortlich ist.
Okay, er war ein gebildeter Bürger, aber er war immer ein sehr böser Mann. Dieser böse Mann trifft eine Ideologie, dann ein System, dann eine Regierung, dann ein System, die alles erlauben.
Ja.
Er hätte nie solche Dinge gemacht, allein. Er ist kein Born Killer.
Denken Sie, dieser Abstieg in die Hölle, wenn man sich Europa im Jahr 2018 angeguckt, heute, dieser Abstieg in die Hölle, ist der nochmal möglich? Ist das wiederholbar?
Ich glaube, was diese Geschichte uns zeigt, dass ein Mann ohne Eigenschaft wie Mengele kann unglaubliche, schreckliche Dinge machen, wegen des Systems der Regierung und so weiter. Das ist immer natürlich möglich. Es gibt tausend von potenziellen Mängeln in unserer Gesellschaft. Gott sei Dank für jetzt sind die Regierungen des Systems noch demokratisch offener. Aber ja, es ist natürlich die Geschichte von Mengele ist eine Warnung. Natürlich.
Wenn Sie sagen, noch, bedeutet das, dass die Angst haben, dass es irgendwann nicht mehr so ist?
Ich habe nicht so viel Angst. Ich glaube ja natürlich, wir fühlen das, dass die Lage viel anders als vor 20 Jahren. Es gibt natürlich diesen neuen Rechtspopulismus. Es gibt auch einen gewaltigen Linksextremismus und es gibt natürlich auch der Islamismus. Drei wichtige, gefährliche Mächte gegen unsere Gesellschaft. Ja. Aber wir müssen auch für unsere offene Gesellschaft kämpfen, natürlich.
Jetzt haben Sie so viel Lebenszeit letztlich auch mit Josef Mengele verbracht. Über welchen Nazi werden Sie Ihr nächstes Buch schreiben?
Kein Nazi.
Nicht?
Das ist die
vorbei.
Ende.
Ja, aus vorbei. Und vorbei.
Oh, absolut. Nee, ich werde etwas ganz anderes schreiben und ich glaube, dass bald in Deutschland kommt vielleicht mein Buch über brasilianische Fußball.
Über brasilianischen Fußball?
Genau, ich habe ein Buch über Dribbling in Brasilien geschrieben, vor 4 Jahren in Frankreich.
Das ist ein deutlich schöneres Thema.
Ich hoffe, ich glaube.
Danke.
Einfacher als Mengele.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR.